der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Wir schreiben den 8. November des vergangenen Jahres, als alle gemeldeten Mannschaften der DSG Eintracht Gladau mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurden. Als Grund nannte der Verbandspräsident Holger Stahlknecht unter anderem, dass sich in dem Verein rechtsradikale Strukturen um einen Neonazi gebildet hätten. Kurz zum Hintergrund: Holger Stahlknecht, der Verbandspräsident, war vorher noch Innenminister von war Innenminister und ist jetzt halt Verbandspräsident des Fußballverbandes dort. Worum es geht: Eintracht Gladau ist ein Fußballverein aus dem Jerichoer Land, ist, wie gesagt, im November ausgeschlossen worden, aber das hielt nicht lange an, gerade mal einen Monat ungefähr. Und dann war es so, dass tatsächlich der Verein sich gewehrt hat und vorerst Recht bekommen hatte. Und jetzt vor einer Woche kam das Urteil des Sportgerichts, das heißt, Eintracht Gladau darf nicht vom Verband ausgeschlossen werden, obwohl es mehrfach eben rechte und rassistische Aussagen und so weiter gegeben hat. Aber das Gericht hatte in seiner Urteilsbegründung gesagt, das reicht alles nicht aus, und die Recherchen, die es dazu gab, also es gab viele Recherchen im Hintergrund, wo es eben um Spieler des Vereins ging, die eben sich rechtsextrem geäußert haben sollen, hat dem Gericht nicht ausgereicht, um eben ein Verbot dieses Vereins oder ein Ausschluss aus dem Verband zu rechtfertigen. Das heißt, dieser Verein, Eintracht Gladau, darf weiterhin in der Kreisoberliga gegen andere Mannschaft antreten. Und tabellarisch sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Aktuell stehen sie da auf dem 3. Tabellenplatz, haben aber auch schon relativ viel Rückstand gegen den aktuellen Spitzenreiter Gerwisch. Das nur nebenbei. Damit erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge Rechtsgerichtet. Hallo Gerrit.
Hi Sven. Und ich will dazu direkt mal was sagen. Also ich kannte den Fall nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und Sven, du hast ja dann gesagt, lass mal dieses Thema machen und dann auch so ein bisschen über Rechtsextremismus und auch Antisemitismus im Fußball sprechen. Das wollen wir heute auch tun. Aber wie gesagt, ich kannte den Fall nicht und dann habe ich mir das mal reingezogen. Und das ist halt echt krass. Ja, das ist... Ich habe so einen neuen Lieblingsbegriff, den habe ich mir im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung auch im Ukraine-Konflikt habe ich den aufgeschnappt, und der ganz gut beschreibt, was da eigentlich abgeht. Und das ist meiner Meinung nach so ein richtiger Clusterfuck. Ich hatte mich nämlich letzte Woche relativ viel auch mit dieser Taurus-Debatte befasst, und Clusterfuck ist eigentlich so eine Situation, wo eigentlich alles, was du machst, falsch ist und es eigentlich überhaupt keinen Ausweg mehr gibt aus einer richtig beschissenen Situation. Und das ist mir dann auch aufgefallen, als ich mich so ein bisschen mit diesem Fall befasst habe, weil man könnte jetzt, so wie du es jetzt eingeführt hast, könnte man ja immer noch sagen, so ja, okay, es gibt ja keine Beweise und in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten und so, kann man ja normalerweise vertreten, aber in dem Fall ist es wirklich krass, dass dann da auch dieses Urteil für diesen Verein gefallen ist. Und ich will dir nur vorab, weil du kannst es, glaube ich, dann besser erzählen, was da alles vorgefallen ist, nochmal sagen, dass selbst der Vorsitzende des Gerichts, Frank Knuth, ist dieses Urteil quasi unangenehm und sagt dazu, privat hätte ich nichts lieber getan als das.
Er meint mit das, dass er den Verein quasi ausgeschlossen hätte, aber rein rechtlich gesehen ist es wahrscheinlich auf Grundlage der Verbandsrichtlinien oder was auch immer nicht möglich gewesen, da diesen Ausschluss zu rechtfertigen. Das ist, denke ich mal, das, was er damit meint.
Ja, genau. Es hieß ja, es gab alles, was quasi vorgelegt wurde, seien nur Indizien und keine Beweise gewesen. So viel der Grund, so viel zur Begründung. Aber wenn man sich jetzt mal diese Geschichte dieses Vereins anschaut und die Geschichte der Menschen, der Protagonisten, um die es da geht, dann kann man eigentlich sagen, naja, es ist eigentlich offensichtlich, dass das ein hart, zumindest rechtsunterwanderter Verein ist. Und da geht es jetzt nicht um die Fans, sondern es geht eben um die Spieler. Und Sven, vielleicht kannst du ja mal erzählen, was diesem Verein so vorgeworfen wird.
Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen oder noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit gehen und schon mal eine Info vorwegnehmen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Bevor wir diese lange Pause hatten, hatten wir schon mal eine Folge gemacht über einen Herren aus Cottbus. Diese Folge mussten wir dann aus dem Netz nehmen, weil wir ihn mit vollem Namen genannt haben, und dann haben wir Post gekriegt. Deswegen werden wir es diesmal so machen, dass wir den besagten Protagonisten oder die Person, die dort quasi im Fokus des Vereins steht, dass wir ihn ja nicht mit vollem Namen nennen werden, sondern wir kürzen es ab und sagen Dennis W. Punkt. Wenn man sich ein bisschen im Internet umschaut, wird man relativ schnell auf den Namen kommen, aber wir belassen es aus Sicherheitsgründen und damit wir die Folge nicht wieder löschen müssen oder damit wir nicht wieder Post von Anwälten bekommen, ausnahmsweise mal bei dem bei dieser Form und sagen ihm Dennis weh.
Ich habe zum Beispiel einen Artikel schon von 2015 in der Jungle World gefunden. Das zeigt auch schon, wie lange das schon gärt.
Genau, und das wollte ich jetzt eben sagen. Also es gärt sogar noch eine ganze Weile länger. Denn, wie gesagt, wir fangen heute mal so ein bisschen in Anführungsstrichen in der Geschichte an. Und zwar ist im Jahr 2011 der Fußballverein Ostelbien Dornburg im Jerichoer Land gegründet worden. Kopf der Mannschaft war der damals 30-jährige Dennis Weh. Und der Dennis Weh war damals schon kein Unbekannter, denn Dennis Weh gehörte damals laut Verfassungsschutz zu den Führungspersonen der Blue White Street Elite. Blue White Street Elite ist eine, ja, wahrscheinlich rechtsextreme Hooligan-Gruppierung aus dem Umfeld des 1. FC Magdeburg. Und die sind tatsächlich selbst auch verboten worden in Sachsen-Anhalt. Und das hat eben dazu geführt, oder nicht das hat dazu geführt, aber in diesem Zusammenhang ist eben dann auch der Fußballverein Ostelbien gegründet worden. Und die sind tatsächlich immer wieder aufgefallen durch Angriffe auf Schiedsrichter, auf Gegner und auch auf Zuschauer. Und dass es eben immer wieder Ausschreitungen gab. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, nicht von Fans oder nicht nur von Fans, sondern tatsächlich von Spielern. Und dazu gibt es tatsächlich auch mehrere Videos. Und Höhepunkt war ein Spiel gegen Publitz im Juni 2015. Da hat eben besagter Dennis Weh einen Gegner mit der Faust niedergeschlagen. Und dann kam es zu einer Massenschlägerei. Und daraufhin hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt Ostelbien die Spielberechtigung entzogen und Dennis Weh ist angeklagt worden. Und dann gab es erstmal 2 Jahre lang Ruhe. Ja, 2 Jahre lang Ruhe. Und dann ist es eben so gewesen, dass im Jahr 2017 quasi ein Transfer, sage ich mal in Anführungsstrichen, stattgefunden hat. Denn da ist Dennis Weh mit weiteren ehemaligen Spielern beziehungsweise mit weiteren Personen, die bekannt waren, zu Eintracht Gladau gewechselt. Also das Ganze ist jetzt schon 7 Jahre her. Was man auch sieht oder was der MDR damals berichtet hat, bei diesen Spielen von Eintracht Gladau waren daraufhin dann auch vermehrt Fans von oder Besucher zu sehen, die auch früher schon bei Ostelbien Dornburg waren. Das konnte man auch daran erkennen, dass sie eben die T-Shirts mit Ostelbien Dornburg trugen oder auch mit den BWSE, also Blue White Street Elite, aufdrucken. Das ist so ein bisschen der Stand gewesen und wie gesagt, dieser besagte Dennis Weh und weitere spielen jetzt eben bei Eintracht Gladau und das ist wohl mittlerweile so weit fortgeschritten, das sagt zumindest eine MDR-Exakt-Recherche, dass mittlerweile nicht nur diese Menschen dort spielen, sondern dass sie auch im Vorstand sitzen und relativ großen Einfluss mittlerweile auf den Verein haben. Und wie gesagt, das, was wir jetzt eben haben oder diese Vorwürfe des Rechtsextremismus basieren eben auch vor allem auf Postings und Links in sozialen Medien. Das ist das, was eben der Richter Frank Knuth auch gesagt hat. Das sind eben Postings. Aber er hat eben nichts gefunden, was für das Verfahren relevant ist. Das heißt, das Problem war oder ist, wenn man das so darstellen möchte, dass tatsächlich das Problem besteht, dass auf dem Feld oder im Umfeld des Feldes nicht das Gleiche passiert ist wie damals bei Ostelbien. Also dass es scheinbar nicht die gleiche Härte, die gleichen aggressiven Angriffe gegen andere Spieler, Schiedsrichter und so weiter gegeben hat, wie es eben damals bei Ostelbien der Fall war.
Ja, und was ich halt so bemerkenswert finde und warum ich auch warum dieser Begriff Clusterfuck, also diese Ausweglosigkeit mir da so in den Sinn kam, ist, dass die Behörden offensichtlich so machtlos sind gegen dieses Treiben dieses Vereins und vor allem natürlich des Treibens von besagtem Dennis Weh. Der Fußballverband in Sachsen-Anhalt, der hatte dann in diesem Verfahren Belege ja vorgelegt, wie du ja auch schon gesagt hast. Einer Beleg war auch eine Aussage von einem Verein, der nur unter polizeiliche Begleitung vor der Begegnung mit Gladau gebeten hatte, der sagt, leider traut sich niemand etwas zu unternehmen, die Schiedsrichter der Kreisfußballverband Jerichoer Land und die Vereinsangehörigen haben Angst vor den potenziellen Konsequenzen, die ihnen durch Spieler und Angehörige der DSG Eintracht Gladau blühen. Eine namentliche Nennung schließen die Geschädigten aus, da sie eben zu viel Angst davor haben, nächtliche, ungebetene Besuche zu erhalten. Und das finde ich halt, das geht in so eine falsche Richtung. Und das liegt ja alles auch alles daran, dass dieser Dennis Weh seit Jahren ein fester Bestandteil erstmal der rechtsextremen Szene ist, aber auch der Lokal- und Regionalpolitik dort in Sachsen-Anhalt. Er ist wohl, hat sich auch kommunalpolitisch engagiert in seinem Dorf, ist dort anerkannt, also da stehen viele hinter ihm. Er hat ja seine eigene T-Shirt-Firma, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich nicht gesagt, Aggie-Shirt, eine rechtsextreme Kleidermarke. Er wollte sich zum Bürgermeister wählen lassen. all das passiert dort und in seinem Ort, in dem er wohnt, in Stresow, ist er wohl auch relativ beliebt und anerkannt. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass da eine gewisse Anarchie herrscht im Zusammenhang mit dem Treiben von ihm und seinen Mitstreitern.
Ja, definitiv. Also das ist tatsächlich das, was wir ja auch ganz oft sehen. Und das leitet dann auch vielleicht so ein bisschen über, was wir tatsächlich ja auch nicht das erste Mal in Ostdeutschland, tatsächlich vorrangig in Ostdeutschland sehen, dass eben Vereine, aber eben auch kommunalpolitische Bestrebungen dann doch mal mehr, mal weniger versucht werden zu unterwandern. Es gab ja auch in Sachsen mal einen ähnlichen Fall, wo ein bekannter Rechtsextremist dann Jugendtrainer war und man versucht hat, sich dagegen zu wehren. Das sind so dann die unteren Bereiche oder auch die Amateurbereiche. Und da besteht natürlich auch immer das Problem, was dann mit sowas einhergeht. Zum einen auf der Spielerseite, aber zum anderen auch auf der Vereinsseite im Amateurfußball dann die Problematik, dass, was ja auch allgemein ein Problem ist, das Ehrenamt zurückgeht und dass man eben immer schlechter, schwieriger Trainer und Vereinsmitarbeiter und so weiter findet, die sich eben ehrenamtlich engagieren. Und das führt dann eben dazu, dass es rechtsextrem einfach gemacht wird, in solche Strukturen eben reinzukommen und sich dann dort auch vermehrt zu engagieren. Bei dieser Bürgermeistergeschichte, die du jetzt angesprochen hattest, war es dann ja so, also ich glaube, es war nicht erster Bürgermeister, sondern irgendwie stellvertretender Bürgermeister oder so. Da gab es eben auch ein Video, wo er dann eben auch seinen Kontrahenten angegangen ist und ihn irgendwie beleidigt hat und ähnliche Geschichten. Kurz danach hat er dann auch seine Kandidatur zurückgezogen. Aber es zeigt.
Also der Gegenkandidat, weil er bedroht wurde. Er wurde, glaube ich, sogar verfolgt von ihm und sowas.
Genau, aber also der Dennis W. ist dann zurückgetreten von seiner Kandidatur.
Ja, genau, aber der Gegenkandidat, den er bedroht hat, ist dann auch nicht angetreten. Dann ist ein Dritter ist Bürgermeister geworden. Aber das ist wohl auch ein, ich will nicht sagen Kumpel, aber jemand, mit dem er dann Dennis W. kein Problem hatte.
Okay, ja, das ist ja so ein bisschen das, was dann eben dazu passt. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, wir haben eben dieses Problem doch vermehrt, könnte man erstmal sagen, in Ostdeutschland. Wie gesagt, auf Amateurebene haben wir eben wiederholt Spieler. Wir haben, wie gesagt, dieses krasse Beispiel mit Ostelbien Dornburg gehabt und jetzt eben so ein bisschen die zweite Version mit Eintracht Gladau. Das ist so die niedrigste Ebene. Aber wir haben es eben auch im Bereich des Profifußballs, dann aber wiederum auf Fanseite. Und da sind so ja die bekanntesten Vereine, die in Ostdeutschland immer wieder für Probleme sorgen, sind meines Erachtens nach zum einen die Fans von Chemnitz, aber auch die von Energie Cottbus. Das sind so mittlerweile die, glaube ich, die bekanntesten Szenen. Also ich meine, die Chemnitzer hießen eine Weile, oder eine Fangruppierung aus Chemnitz hieß New Society, abgekürzt NS. Ja, da ist schon klar, worum es geht. Jetzt hoffe ich, dass ich gerade nicht verwechselt habe. Kann auch sein, dass es Cottbus war, aber ich meine, es war Chemnitz, die eben diesen Aspekt hatten. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Einzige. Worauf man aber vielleicht auch nochmal schnell zu sprechen kommen sollte, ist natürlich das, was du schon angesprochen hast, dieses Gefühl der Angst oder der Angsträume, was eben dann gerade in diesen Regionen oder in diesem, ja, ich sag mal, ostdeutschen Hinterland so ein bisschen provoziert wird. Also dieses Gefühl der Angst, dass man eben nicht frei sprechen will. Und das war wohl auch das Problem, was jetzt eben bei Gladau herrschte. Es gab dann Umfragen oder Anfragen bei den anderen Vereinen, auch von Medien, dass die bitte Stellung nehmen sollen zu Eintracht Gladau und so weiter und so fort. Kein Verein wollte sich öffentlich äußern. Es gab, wie gesagt, vom MDR Investigativ eine Recherche dazu, auch ein Video dazu. Da war es aber tatsächlich so, dass die Vereine aus der Liga sich nicht öffentlich äußern wollten. Die haben zwar alle gesagt, ja, es gibt die Vorwürfe und die sind auch nicht alle falsch, aber öffentlich sich dazu äußern, öffentlich dazu Stellung nehmen wollte eben keiner. Und das zeigt eben ja auch nochmal relativ deutlich, welchen Einfluss Dennis W. und auch im Endeffekt mittlerweile der gesamte Verein und welche Wirkung der auch eben auf andere Vereine hat, dass man sich eben nicht mehr traut, Stellung zu beziehen und dass das eben dann auch dazu führt, was wir jetzt eben gesehen haben, dass dieses Urteil oder dass das Gericht eben keine andere Möglichkeit hatte, als zu sagen, okay, Eintracht Gladau darf weiterspielen, weil es eben auch von anderen Vereinen keine Stellungnahmen gab, weil also so ein großes Szenario der Angst aufgebaut wurde, dass sich keiner offiziell dazu äußern möchte und deswegen darf dieser Verein jetzt eben weiterspielen.
Und damit jetzt nicht das alles so im Ungefähren bleibt und man auch mal darlegt, dass es sich bei Dennis W. bzw. dem von ihm gegründeten Verein FC Ostelbien, also der der jetzt nicht der Gladau, über den wir gesprochen haben, sondern dieser Vorgängerverein, der ja dann auch verboten wurde, warum er dann quasi gewechselt hat, damit, dass sich das da auch wirklich um handfeste Rechtsextreme handelt und eben das nicht alles nur im Ungefähren bleibt, will ich mal kurz was zu diesem Verein hier vorlesen. Das ist aus dem Jungle World Artikel, der wie gesagt schon von 2015 ist. Da steht, mindestens 10 Spieler des FC Ost-Albion Dornburg gehören nach Berichten des Innenministeriums der rechten Szene an. Insbesondere Spieler mit migrantischem Hintergrund, aber auch Fans von gegnerischen Mannschaften oder Schiedsrichter, die unwillkommene Entscheidungen treffen, wurden immer wieder Opfer von Beleidigungen und Attacken. So wurde ein Hallenturnier in Gommern im Januar dieses Jahres, also 2015, aufgrund einer Schlägerei abgebrochen. Der Dornburger Spieler Dennis W., also hier steht der Name, mit der aussagekräftigen Rückennummer 18, dem Szenecode für Adolf Hitler, wurde daraufhin vom Fußballverband Sachsen-Anhalt gesperrt. Allerdings nicht wegen der Schlägerei, sondern weil er den Schiedsrichter geschubst haben soll. Trotzdem trat er im März mit seinem Team gegen den SG Blau-Weiß Nigrip an. Dort bespuckte und drangsalierte er den Nigripper Spieler Fitim Cimli. Cimli trug einen Stollenabdruck auf dem Oberschenkel davon. Der Schiedsrichter reagierte nicht. Stattdessen wurde Cimli vom Trainer der Nigripper ausgewechselt, um vor weiteren Attacken der Dornburger zu schützen. Warum W. trotz Sperre überhaupt spiele, weiß niemand so genau. Die Taz zitiert den Präsidenten des FSA, also des Fußballverbands von Sachsen-Anhalt, Erwin Buger, im April. Das ist bedauerlich. Der Kreis Fußballfachverband Jährischer Land hatte offenbar etwas mitverstanden. Sie dachten wohl, W sei nur für die Halle gesperrt. So geht das alles munter weiter. Es gibt etliche Beispiele, wo sie weiterhin Gegner bedroht haben und vor allem migrantische Spieler auch tätlich angegangen haben. Und das ist dort einfach wohl gang und gäbe. Auch abseits des Fußballplatzes kam es dann zu Gewalttaten. Noch am Abend des Turnierabbruchs da in Gommern griffen etwa 20 Personen in eine alternative jugendlich frequentierte Disco in Magdeburg an, also Gäste dort, die zu einem antirassistischen Lied tanzen. Später ging derselbe Personenkreis am Hauptbahnhof auf 4 Iraker los. Den Meldungen nach soll sich bei den Tätern und Mitgliedern der BWSE gehandelt haben. Dennis W. soll seit 2005 über 30 strafrechtliche Verfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Landsfriedensbruch, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte involviert gewesen sein. Und auch der Verfassungsschutz des Landes beobachtet ihn und so weiter und so fort. Sven, aber jetzt eine Frage. Bist du der Meinung, dass hat er sich, also um das auf so eine Metaebene zu heben, haben sich da ein Haufen Neonazis, inklusive eben mit ihrem Oberchef da einfach einen Verein gesucht, weil sie Bock haben, Fußball zu spielen und sie sind nun mal Nazis und deswegen sind sie halt auch auf dem Fußballplatz Nazis, Neonazis, oder siehst du dahinter schon eher eine Art rechtsextreme Strategie über einen Verein, über Vereine, über den Sport, im Endeffekt auch die Propaganda zu verbreiten und vielleicht auch zu agitieren oder auch zu Leute anzuwerben und so weiter und so fort?
Das ist eine gute Frage. Also von meinem groben Gefühl her ist es, glaube ich, so, dass es für ihn wahrscheinlich zum einen auch tatsächlich um das Thema Fußball geht, also Fußball zu spielen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch darum, gerade in der Region eben auch zu zeigen, wer sozusagen da die Schuhe anhat. Denn, also um nochmal auf die Blue White Street Elite zurückzukommen, das ist ja, wie gesagt, diese Hooligan-Gruppierung. Und die sind ja auch damals dadurch bekannt geworden, dass sie eben in der Region auch sehr aktiv waren und auch für Gewaltexzesse verantwortlich sind. Das, was ja auch dazu geführt hat, dass sie dann eben verboten worden sind. Also die hatten einen relativ großen Einfluss eben auch in der Region. Und ich glaube, dass man sich für Eintracht Gladau als Verein entschieden hat, kommt auch nicht von ungefähr, wenn man sich mal das Vereinslogo anschaut. Dann, Überraschung, sind die Farben auf dem Logo schwarz-weiß-rot. Und zwar auch in der Reihenfolge. Also von links nach rechts, in dem Fall nicht von oben nach unten, aber von links nach rechts eben schwarz-weiß-rot. Und ich glaube, die haben sich bewusst eben für diesen Verein entschieden, auch um eben ja diese Farben so ein bisschen für sich nochmal zu vereinnahmen und dann tatsächlich, glaube ich, auch dafür zu sorgen, dass eben in dieser Region, in dem Fall dann auch in Gladau eben, also früher hätte man wahrscheinlich da von der national befreiten Zone gesprochen. Ganz ausschließen würde ich das auch jetzt nicht. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch für Vereine oder für ja die anderen Vereine aus der Kreisoberliga Jerichower Land dann so, dass man schon mit einem mulmigen Gefühl dorthin fährt, wenn man gegen Gladau spielen muss. Und dass das eben dann auch dazu führt, dass da dieses Szenario der Angst entsteht. Und ich glaube, es geht hier wirklich mehr um den Angstaspekt und gar nicht so sehr um den ideologischen Aspekt, der hier im Vordergrund steht, sondern tatsächlich so von meinem Gefühl her wirklich mehr um diesen Gewaltaspekt, der hier im Vordergrund steht. Natürlich aber mit dem Bezug, dass wir hier eben ganz klar das Spielen mit rechten Codes haben, eben die Farben von GLaDOS sind, glaube ich, also man gesagt, ich glaube, man hat sich wirklich sehr bewusst für diesen Verein entschieden. Es gibt ja auch andere Vereine, aber man hat sich, glaube ich, bewusst für diesen Verein entschieden, eben aufgrund der Farbwahl im Logo und so weiter und so fort. Und das nutzt man, glaube ich, dann natürlich auch ja für sich. Ich glaube weniger, dass es hier darum geht, Nachwuchs zu rekrutieren. Dafür ist es dann meiner Meinung nach doch, glaube ich, zu gewalttätig oder zu alt. In Anführungsstrichen auch.
So offensichtlich vielleicht auch. Ne?
Das auch. Und es ist eben, wie gesagt, mehr, glaube ich, auch so ein, ist jetzt übertrieben formuliert vielleicht, aber so ein Altherrenprojekt von ihm nochmal. Man darf halt nicht vergessen, 2011 war er 30. Das heißt, er ist jetzt 45, spielt dann natürlich bei den alten Herren. Könnte man vermuten, aber er spielt ja tatsächlich in der Kreisliga, bedeutet also, ich schaue nochmal schnell durch, genau, er spielt im Sturm der Mannschaft.
Passt ja.
Und
der Stürmer.
Genau, also wenn man sich das anschaut, das sieht auch alles schon, also es hat schon so ein bisschen einen eher rechten Duktus, das Logo und alles, also ist schon spannend, sich das anzuschauen. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt erstmal nicht beschreien, dass es hier quasi wirklich um ideologische oder Weiterverbreitung von ideologischen Inhalten geht.
Okay, jetzt hast du quasi meinen Köder nicht geschluckt. Das ist ja auch dein gutes Recht, wenn das in diesem Fall deine Einschätzung ist. Und ich finde, du hast es auch plausibel dargelegt. Aber deswegen würde ich aber trotzdem dann jetzt quasi offensiv den Versuch wagen, dann doch eben die Metaebene anzusprechen. Und zwar, warum ist Fußball vielleicht auch auf der Spielerseite, jetzt hier im Amateurfußball, aber dann vielleicht im Profifußball von der Fanseite. Warum gibt es immer wieder Probleme mit Rechtsextremen? Welche Rolle spielt vielleicht Fußball, die Fankultur, Hooligan-Gruppen, Ultragruppen etc. für die rechtsextreme Szene? Und inwieweit nutzen vielleicht doch auch Rechtsextreme ganz strategisch diese Szenen? Und darüber würde ich schon ganz gerne sprechen. Ich bin tatsächlich in diesem Zusammenhang lustigerweise über einen sogenannten Ex-Post-Beitrag, der im Auftrag der Europäischen Union erstellt wurde, wo es in den Zusammenhang zwischen Hooligan und Extremismus, Hooliganismus, sagen sie, und Extremismus geht. Ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass das die Europäische Union sich tatsächlich auch schon mit diesem Thema befasst. Das zeigt ja irgendwie, ist da ja auch so ein bisschen, haben ein bisschen Angst. Und der erste Satz dieses Ex-Post-Beitrags, wie das heißt, ist ein Zitat von einem Mitglied einer polnischen Hooligan-Gruppe, und er sagt: Würden wir uns für Fußball interessieren, wären wir Fußballer geworden. So untertitelt ist ein Bild, wo diese Hooligans zu sehen sind, die auch rechtsextreme Symbole zeigen. Und das Zitat soll in dem Zusammenhang natürlich zeigen, denen geht es dann vielleicht oft eher sekundär um den Fußball, sondern und primär dann eben um die Gewalt, aber dann vielleicht aber auch um den Extremismus, den in dem Fall ja Rechtsextremismus, den man da ausleben kann. Ja, und das ist ja dann quasi im Endeffekt die Problematik, die man da mal betrachten muss.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde aber da einfach mal ganz kurz quasi den in Anführungsstrichen Gegenbeweis antreten. Diesen Ex-Post-Beitrag hatte ich auch gefunden. Ich habe aber auch noch was anderes gefunden, was ich tatsächlich spannend fand. Und zwar gab es am 4. März 2020 eine öffentliche Anhörung des Sportausschusses des Bundestages zum Thema Rechtsextremismus im Fußball. Und da ist unter anderem das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen befragt worden. Und der Auskunftgebende war Polizeidirektor Thorsten Jutz, Leiter der zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, hat hier geschrieben, ich fange mal mit seinem Schlusswort an: Anhand der von der Polizei erhobenen Daten, die sich insbesondere aus Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeiten, Anzeigen und Berichten zusammensetzen, ist nicht abzuleiten, dass rechtsextremistische Tendenzen bundesweit ein großes Problem in Fußballstadien darstellen.
Ich habe nicht gesagt, dass es ein großes Problem ist. Ich habe nur gesagt, wenn, dann hat es weniger mit dem Fußball zu tun, als dass die Gruppen versuchen, über den Fußball Einfluss zu gewinnen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, also ich fand die Einschätzung spannend, weil ich würde es tatsächlich ein bisschen anders betrachten. Also natürlich, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Man kann hier viele Aspekte mit reinbringen und man muss da tatsächlich auch vielen Ultragruppierungen in den Fußballstadien zugutehalten, dass sie es tatsächlich ja, mehr oder weniger geschafft haben, aus vielen Stadien eben offensichtliche rechtsextreme und rassistische Tendenzen zu vertreiben. Es hat nicht immer geklappt, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal, wie gesagt, hier diese Stelle. Die Auswertung, da würde ich dann nochmal kurz genauer drauf eingehen, was der Herr Jutz hier sagt. Und zwar sagt er oder wird hier eben in dem Text geschrieben: In der Saison 2018-19 wurde auf der Basis eines Datenabgleichs des INPOL-Bestandes die Schnittmenge der dort erfassten Angehörigen der Fußballstörerszene mit allen Fußballligen mit Angehörigen der politisch motivierten Szene erhoben. Nach dieser Auswertung sind ca. 240 Personen, ca. 2,5% der bundesweit erfassten Gewalttäter Sport, dem rechtsmotivierten und ca. 130 Personen dem linksmotivierten Bereich zuzurechnen. Das heißt, hier steht jetzt leider nicht, wie viele Gewalttäter Sport es insgesamt gibt, aber 2,5%, das könnte man jetzt hochrechnen, habe ich aber keine Lust zu. Also er sagt, der Anteil ist eben relativ gering, 2,5% der Personen sind eben offiziell rechtsextrem, aber das ist im Endeffekt das, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben. Gerade die Polizei tut sich ja sehr schwer damit, wirklich einzuordnen, wenn jemand rechtsextrem ist oder wenn eben auch nicht. Gleiches gilt ja eben auch, um nochmal, auf das wir auch schon öfter zurückgekommen sind, antisemitische Schmierereien, die dann ja gerne öfter mal dem Rechtsextremismus zugeordnet werden, obwohl dann auch da immer wieder die Frage sein kann, war das wirklich rechtsextrem oder sind da vielleicht andere Motive hintergründig? Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern wie gesagt, ich finde diese Einordnung spannend, dass eben scheinbar laut Polizei der Bestand relativ gering ist. Wobei man auch da natürlich wieder sagen muss, viele Gewalttätersport oder viele Menschen, die die Polizei in der Gewalttätersportkartei führt, sind wahrscheinlich Ultras und nur wenige davon sind wahrscheinlich die Hooligans, um die es dann ja eher geht. Weil das muss man ja tatsächlich so sagen, wie gesagt, es gibt einige rechte Ultragruppierungen, aber der Großteil der deutschen Ultragruppierungen ist eher unpolitisch oder sogar eher links angehaucht. Und das ist tatsächlich ja so ein bisschen das, was eben der Vorteil ist oder was sich auch über die letzten ja so 20 Jahre so ein bisschen verstetigt hat, dass eben die Ultragruppierungen deutlich mehr an Größe haben, die oftmals meistens sich eben dann doch gegen Rassismus und anderes engagieren und wir dann eben auf der anderen Seite die Hooligan-Gruppierungen, die Alt-Hools haben, die dann doch oftmals eher aus einem rechten Spektrum gekommen sind oder auch heute noch kommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Standard. Und falls du dazu jetzt nichts ergänzen willst, würde ich dazu mal auf ein aktuelles Beispiel kommen. Denn es ist so, ich habe tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit dem Thema auch noch mal ein bisschen in meine alten Aufzeichnungen vom Radio geschaut. Ich habe ja früher in Jena eine Radiosendung gehabt. Und da ist es so, dass das Ganze jetzt schon knapp über 10 Jahre her ist. Da habe ich damals mit Ultras oder mit Aachen-Ultras ein Interview geführt, weil es damals eben eine sehr offensichtliche, brutale Auseinandersetzung in Aachen, also bei Alemannia Aachen gab, wo eben eine eher linke Ultragruppierung Auseinandersetzung mit Althools und der damaligen Karlsbande einer anderen Aachener Ultragruppe hatte, was im Schluss dazu geführt hat, dass eben die Aachen-Ultras, also die eher linken Ultras, sich aus dem Stadion zurückgezogen haben und man quasi dieser Karlsbande und den Alt-Hools das Feld überlassen musste, weil man eben sich nicht dagegen wehren konnte. Das ist, wie gesagt, gut 10 Jahre her. Und diese Rechtsextremismus-Problematik hat es dann eben in Aachen auch gegeben. Das Fanprojekt hat danach versucht, dagegen anzuarbeiten und auch der Verein hat versucht, dagegen anzuarbeiten. Warum komme ich jetzt darauf zu sprechen? Anfang des Jahres hat Alemannia Aachen nett formuliert den Tritt in ein Fettnäpfchen gemacht. Wir erinnern uns zurück, Anfang des Jahres oder Ende Januar gab es viele Demonstrationen gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus in Deutschland auf Grundlage der Recherchen und so weiter und so fort. Und Alemannia Aachen hat, beziehungsweise das Präsidium, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung, haben damals ein gemeinsames Statement zu diesen Antirechtsdemos herausgegeben und haben geschrieben, Zitat, an der Spaltung der Gesellschaft werden wir ausdrücklich nicht teilnehmen. Dafür haben sie Beifall bekommen von der AfD und auch von neurechten Autoren. Und kurz danach hat man das Ganze dann auch wieder gelöscht und hat gesagt, man habe aus reiner Naivität so gehandelt und dann, Zitat, der Gedanke war, dass wir auf den Dialog mit Menschen setzen wollen, doch wir sind dem typischen Fehler des Gruppendenkens erlegen. Wenn sich Menschen oft einig sind, dann mangelt es häufig an kritischem Input. Also das Problem war, der Verein Alemannia Aachen hat sich hier, wenn man das so möchte, relativ deutlich gegen diese Demonstration oder hat diese Demonstration nicht für gut befunden. Und da hatten tatsächlich viele so ein bisschen wieder die Angst, okay, verfällt Alemannia Aachen wieder in die gleiche Situation wie damals. Denn das, was damals eben auch passiert ist, dass sich der Verein relativ stark zurückgehalten hat und eben die Aachen Ultras damals, ja, wie gesagt, das Stadion verlassen mussten und dann eben nicht mehr so viel Einfluss hatten, beziehungsweise gar keinen Einfluss mehr hatten, weil sie eben regelrecht aus dem Stadion geprügelt worden sind. Man hatte dann gedacht, okay, Aachen ist auch abgestiegen in die vierte Liga, spielt also auch sportlich nicht mehr so eine große Rolle. Jetzt ist es aber so, dass sie kurz vor dem Wiederaufstieg in die dritte Liga sind. Und da kam es oder gab es in der Zeit jetzt gerade einen Artikel, der sich eben nochmal etwas ausführlicher damit beschäftigt hat und der eben sagt oder der eben vermutet oder äußert, dass eben Hooligans und vor allem auch rechte, ehemalige rechte Hooligans in Aachen wieder Einfluss haben und eben auch mit einen Einfluss in der Kurve haben und auf den Verein. Das ist, glaube ich, was spannend ist, worüber man jetzt noch mal ein bisschen genauer sprechen könnte.
Ja, das ist tatsächlich spannend. Man fragt sich dann, wie dieser Einfluss ja vor allem auf den Verein aussehen könnte und wie das tatsächlich sein kann. Weil ich meine, vierte Liga okay, aber dritte Liga ist ja dann schon eine gewisse Professionalisierung, die man da erkennen kann. Ich persönlich weiß jetzt allerdings über den Fall nicht so viel, deswegen müsstest du mal erklären, wie denn dieser Einfluss aussieht, beziehungsweise wie denn vielleicht in anderen Fällen es Einfluss aussah von rechtsextremen Gruppen, vielleicht auch auf Vereine.
Ja, das ist was man auf jeden Fall ansprechen kann. Also grundsätzlich ist es so, um vielleicht auch Aachen noch mal genauer einzuordnen. Damals, wie gesagt, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, Aachen stand damals relativ gut da, hatte sich sogar mal durch den Einzug ins Pokalfinale für den UEFA Cup damals noch qualifiziert und ist damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, gemeinsam mit St. Pauli in die erste Bundesliga aufgestiegen, 2010, 2011. Stadionneubau und so weiter und so fort und dann eben abgestürzt in die Regionalliga. Jetzt ist es so, dass Aachen teilweise einen Zuschauerschnitt von 20.000, 30.000 Leuten hat bei den Spielen, was für die vierte Liga echt viel ist. Gerade wenn man das mit einigen Erstligavereinen vergleicht, aber anderes Thema. Und jetzt ist es wie gesagt so, dass vermehrt wieder Hooligans dort auftauchen und zwar auch Banner auftauchen. Und zwar zum einen das Banner Box Staffel Hooligans. Das war mir jetzt erstmal so halb bewusst, denn tatsächlich ist es so, dass ich irgendwie über den Algorithmus von Instagram einen Hooligan von Aachen vorgeschlagen bekommen habe, der auf Instagram eben sehr offen agiert. Der nennt sich dort Chemo und ist eben auch bei Aachen in der Hooligan-Szene aktiv. Und laut dem Zeitartikel ist es wohl so, dass er tatsächlich früher, Zitat, sehr rechtsaktiv war und wohl auch Teil der autonomen Nationalisten gewesen sei. Mittlerweile sagt er aber selbst, zumindest wie gesagt laut Zeitartikel, dass er sich davon distanziert hat. Deswegen sage ich jetzt auch hier sicherheitshalber nicht den Namen. Wie gesagt, er wird mir bei Instagram vorgeschlagen, sein Profil ist auch öffentlich, aber das ist was anderes. Es geht hier, wie gesagt, darum, dass er Einfluss haben soll. Und was die Polizei zum Beispiel sagt, ist, dass im Bereich des jetzt von Aachen es wohl so ist, dass die Einlasskontrollen sehr flapsig sind. Das heißt, dass man wohl auch, so lese ich das jetzt, Stadionverbotler Eintritt ins Stadion bekommen, obwohl sie es eigentlich nicht dürften. Das heißt, dass man eben relativ offen damit umgeht und dass eben es relativ einfach ist, mittlerweile dort ins Stadion zu kommen. Das ist so ein bisschen vielleicht erstmal mal der erste Teil.
Das hört sich ja tatsächlich relativ beunruhigend an und das sind ja Dinge, die nicht neu sind, die man ja auch von anderen Vereinen kennt. Die Problematik, dass wenn solche Gruppen sehr präsent sind, sie es dann auch oft schaffen, den Verein unterwandern, ist vielleicht ein bisschen ein großer Begriff, aber Vereine dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie wollen, sprich, wie du ja gesagt hast, zum Beispiel das Stadionverbot zu umgehen, weil man dann doch auch oft unterschätzt, wie viel Einfluss vielleicht auch Fans auf solche Vereine haben und welche Einschüchterungstaktiken solche Fans vielleicht auch auf Vereine, auf andere Fans ausüben können und so natürlich, dass wahrscheinlich so Schweigespiralen auch in Gang setzt innerhalb der Vereine, sprich die Leute, die sich vielleicht noch versuchen dagegen zu wehren, irgendwann überhaupt keine Chance mehr haben, weil sie sich einfach nicht trauen, was zu sagen, weil sie so in der Minderheit sind und dann auch viele das nicht hören wollen, weil sie wollen auch nicht, dass auf ihren geliebten Verein irgendwas schlecht zurückfällt und deswegen sowas dann auch eine Art Mitläufertum provoziert, weil man auch einfach nicht will, dass der Verein schlecht dasteht, den man ja so geil findet.
Genau, was jetzt eben dazu kommt bei ihm ist, dass er selbst wohl während der Pandemie einen Verein für bedürftige Menschen und Obdachlosenhilfe gegründet hat Und das könnte ja auch erstmal schon, oder man könnte ja vermuten, okay, das erinnert so ein bisschen an die NPD-Winterhilfe oder ähnliches oder auch Strukturen, die es eben auch in Ostdeutschland gab, wo eben Rechtsextremisten versucht haben, so ein bisschen an diese alten Winterhilfe-Geschichten auch der NSDAP zu erinnern, indem man eben sich für Bedürftige einsetzt und dann aber, wie gesagt, im Osten war es relativ stark auch mit dem Duktus nur für Deutsche. Und hier in dem Fall ist es jetzt wohl so, dass er das eben auch macht.
Nur für Ungeimpfte.
Nein, also das ist so ein bisschen das, was man vermuten könnte. Hier heißt es angeblich, dass es eben nicht so ist. Es gibt ja in Aachen die Obdachlosenhilfe der Caritas und er hat, wie gesagt, eine eigene Obdachlosenhilfe gegründet. Dort wird eben kostenloses Essen in der Aachener Innenstadt ausgegeben. Und was jetzt eben dazu kommt, ist, dass Alemannia Aachen als Verein eben Partner ist. Werbung konnte gemacht werden auf dem Platz des Stadions. Es gab Spieler der Alemannia, die sich eben dafür eingesetzt haben, die dem besagten Herren eben Eintopf kochen. Und es ist wohl auch so, dass der Herr sie eben auch, also die Spieler, nach Hause eingeladen hat zum Essen und so weiter und so fort. Und Alemannia Aachen sagt eben, ja, man weiß über die Vergangenheit Bescheid, aber er hat sich eben distanziert. Und die Zeit sagt jetzt eben ein bisschen was anderes. Die Zeit schreibt, zitiere mal, wie glaubwürdig ist der Abschied von seiner Vergangenheit? Um das zu beantworten, hilft es ihm, auf Instagram zu folgen, was auch viele der Spieler tun. Dort lobte er im Vorjahr einen Beitrag von Dubravko Mandic, der Anwalt, einst Mitglied im völkischen Flügel der AfD, vertrat vor Gericht einen Reichsbürger und den bayerischen AfD-Abgeordneten Daniel Halemba, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Auf einem weiteren Foto aus dem vorigen Jahr legte er seinen Arm um die Schulter von einer Legende von Alemannia Aachen und er hat dabei ein Shirt mit dem Schriftzug Deutschland unter den Farben der Reichskriegsflagge getragen. Und dann noch ein Punkt, voriges Jahr stand besagter Herr am Tivoli direkt hinter der Boxstaffelfahne neben einem Hooligan, auf dessen Arm gut lesbar die verbotene SA-Parole Alles für Deutschland tätowiert ist. Er teilte ein Foto davon auf Instagram. Dort folgte er auch dem Dortmunder einem Dortmunder Neonazi und es gab alte Fotos. Damals war alles besser. Anzeige gegen ihn wegen Volksverhetzung versehen mit dem Kommentar Those were the days. Also, das heißt, es gab da recht viele Überschneidungspunkte und auch immer noch Tendenzen, dass man eben davon ausgehen könnte, okay, er hat vielleicht noch Bezüge zur rechten Szene. Alemannia Aachen sagt auf jeden Fall, Zitat, Alemannia Aachen unterstützt ein karitatives Projekt, dessen Ergebnisse auf Aachener Straßen zu sehen sind. Die Vergangenheit von ihm ist uns bekannt. Allerdings hatte sich Alemannia Aachen bei der Kooperation mit seiner Obdachlosenhilfe persönlich davon überzeugen können, dass hier Menschen ohne Ansehen ihrer Herkunft geholfen wird. Auch im Stadion nehme der Fanbeauftragte sowie Sicherheitsbeauftragte von Alemannia Aachen keine Rekrutierungsversuche für die rechte Szene wahr. Rechtsradikales Gedankengut habe man in Gesprächen nicht wahrgenommen. Also, das heißt, es wirkt hier so, und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen wieder der Aspekt, in den du mich vorhin locken wolltest, nämlich die Frage danach, wo wird versucht zu rekrutieren, Und das ist, glaube ich, das, was hier tatsächlich spannend ist. Jetzt können wir natürlich nicht einfach so sagen, wie er drauf ist, aber ganz oft ist es ja so, dass diese Distanzierungsgeschichten dann doch mehr so ein mediales Mittel sind, um eben dann auch seine anderen Projekte zu pushen und so weiter und so fort. Wie es jetzt am Ende 100% bei ihm aussieht, will ich an dieser Stelle mal nicht beurteilen, aber seine Postings und seine Situation bei Instagram zeigt wohl doch eher, dass er nicht unbedingt sehr deutlich distanziert ist von dieser Szene. Und das ist eben so ein Problem, wo man dann sagen muss, okay, Alemannia Aachen sollte gerade sowas sehen, sollte hier sich auch den Instagram-Account mal anschauen. Und dann kann man ja doch wirklich überlegen, muss man diese Obdachlosenhilfe unterstützen oder kann man nicht doch die Variante der Caritas nehmen?
Okay, Sven, bevor wir weitergehen, weil wir, glaube ich, auch echt mal auf die Zeit gucken müssen und wir noch ein paar Sachen besprechen wollen. Ich bitte um kurze Antwort. Hat sich Alemannia Aachen nach den Zeitrecherchen nochmal dazu geäußert?
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, oder so wie ich es gesehen habe, dass Alemannia Aachen als Reaktion auf die Anfrage von Zeit online hat der Verein wohl Kontakt zur Polizei aufgenommen, um zu ermitteln, ob er, also der Verein, tatsächlich rechtsextreme Fans habe. Das heißt, Aachen hat das jetzt abgegeben an die Polizei und die Polizei soll jetzt ermitteln, ob das tatsächlich ein Problem ist. Also es gibt mehrere Fans und jetzt soll die Polizei ermitteln, was dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand. Aachen hatte sich damals eben auch dann noch von dem Posting, was sie Anfang des Jahres rausgehauen haben, wieder distanziert. Und jetzt überlassen sie quasi, oder wollen sie der Polizei die Arbeit überlassen, um zu schauen, ob man rechtsextreme Fans hat.
Auch in Bezug dann wahrscheinlich auf den Herrn, über den du jetzt die ganze Zeit gesprochen hast.
Genau, also das ist ein Herr, es gibt noch mehr, die da eine Rolle spielen, aber ich habe mich jetzt mal auf ihn konzentriert, weil, wie gesagt, bei ihm, er ist mir selbst bei Instagram vorgeschlagen worden, deswegen habe ich ihn jetzt mal ein bisschen in den Fokus genommen, aber es gibt auch noch weitere und dann eben auch, also Kampfsportler, die auch im Umfeld eben dieses Vereins aktiv sind und die eben dann auch da so ein bisschen mit reinspielen. Und wie gesagt, jetzt eben der Aspekt, da war dann wohl irgendwie ein Hakenkreuz-Tattoo zu sehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da ermittelt jetzt die Polizei und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt oder eben auch nicht rauskommt.
Okay, ja, also ich meine, man kann ja sagen, immerhin. Also immerhin hat man ja Aachen jetzt nicht nochmal versucht, irgendwie zu sagen, nein, alles kein Problem. Aber wirklich spannender Fall tatsächlich und wir werden es beobachten. Würde ich mal so sagen.
Ich hätte ja an dieser Stelle noch Werbung gemacht und zwar gesagt, hört euch gerne auch nochmal die alte Inforadio-Folge an von meiner alten Sendung zu dem Thema Aachen Ultras. Leider ist der Blog aber nicht mehr verfügbar, das heißt, ist nicht mehr möglich, aber wäre schön gewesen, wenn man sich das nochmal hätte anhören können.
Du wolltest Werbung für dich selber machen.
Richtig.
Hast du richtig verstanden?
Richtig,
ja.
Ich wollte kurz
Werbung. Sehr gut.
Aber wie gesagt, geht nicht mehr.
Sehr
weil,
gut. Ja. In dem Zusammenhang, folgt uns bei Instagram. Folgt uns bei Spotify und bei Apple Podcasts und gebt uns gute Bewertungen.
Genau,
ist das mir jetzt so bei Eigenwerbung eingefallen.
Ja, passt ja perfekt.
Gut, Sven.
Ja.
Ja, passt perfekt, oder?
Ja. Sehr gut.
So, jetzt das quatschen wir uns so ein. Ich habe gar keinen Bock, das jetzt zu schneiden, ey. Sag ich dir das. Gut. Ich möchte, um ein anderes Themenfeld im Bereich, ich nenne es mal Extremismus im Fußball aufzumachen, eine kleine Anekdote erzählen aus dem Jahr 1994. Und als ich das gelesen habe, auch zufällig in der Recherche darüber gestolpert bin, wirklich auch eine bemerkenswerte Geschichte. Das ist so ähnlich wie die Geschichte um Gladau, wo ich dachte, shit, ey, das wusste ich nicht. Warum wusste ich das nicht? Und das ist hier ganz genauso. Wir sind im Jahr 1994. Es soll ein Freundschaftsspiel zwischen England und Deutschland stattfinden. Ja, das Spiel soll dann, I don't know, wer auf diese Idee gekommen ist, aber am 20. April 1994 in Hamburg stattfinden. Sven, du wirst deine Alarmglocken, die schrillen wahrscheinlich schon wegen dieses Datums, 20. April, Hitlergeburtstag. Genau deswegen gab es dann erhebliche Bedenken wegen dieses Termins, also wegen dieses Datums. Dann hat die Stadt Hamburg gesagt, nee, wir wollen das jetzt doch nicht machen. Berlin hat gesagt so, ah ja, für uns kein Problem, hat sich als Austragungsort angeboten. Aber dann hat der englische Fußballverband irgendwie das alles mitbekommen, hat gemeint so, nee, sorry, Leute, lass uns das doch bitte lassen. So, ist ja auch okay. Muss ja nicht sein. Was dann passiert ist, ist wirklich bemerkenswert. Der damalige DFB-Pressesprecher Wolfgang Niersbach, die Fußballfans unter euch, die werden wissen, dieser Mensch ist nach dem, was ich gleich erzähle, sogar noch Präsident des DFBs geworden. Das ist echt bemerkenswert. Denn er sagte, nachdem die Engländer gesagt haben, nee, komm, lass uns das mal bitte doch nicht am 20. April machen, witterte er eine Verschwörung und schwadronierte von einer jüdischen Kampagne und ließ sich dahingehend aus. Er sagte, der 20. April steht bei uns nicht auf dem Index. 80% der amerikanischen Presse ist in jüdischer Hand. Nach Protesten sah sich Niersbach dann genötigt, sich zu entschuldigen. 1994, später ist er dann DFB-Präsident geworden. Also diese Aussagen, das muss man sich echt mal vorstellen, diese Aussagen, die haben ihm offensichtlich nicht so sehr geschadet. Ich meine, ich habe fast das Gefühl, dass 1994 irgendwie war wohl noch eine andere Zeit. Also hätte er das heute gesagt, bin ich mir doch sehr, sehr sicher, dass er nicht mehr hätte DFB-Präsident werden können. Finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Sven, du ahnst, worauf ich abziele, und zwar über das Themenfeld Antisemitismus jetzt im Speziellen im Fußball. Großes Thema, würde ich sagen. Kanntest du diese Geschichte?
Nee, die kannte ich tatsächlich auch nicht. Das war mir auch neu und lässt einen noch so ein bisschen schlucken, wenn man eben weiß, was Wolfgang Niersbach danach eben noch gemacht hat. Aber das Thema Antisemitismus im Fußball, das ist natürlich kein neues und das ist auch was wir ja beide auch so ein bisschen aus unserer Vergangenheit mit unserem Studienort kennen. Da war es ja relativ beliebt, den dortigen Verein oder eben von anderen Fangruppierungen den dortigen Verein, also Karlsruhe Jena, als Juden-Jena zu bezeichnen, zu beschimpfen. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel von Antisemitismus im Fußball, was wir dort immer wieder hatten. Einzige lustige Anekdote, die es dazu mal gab, kann ich hier vielleicht gleich mal erzählen. Es gab irgendwann mal eine Choreo von Jena, wo ein Schreibfehler drauf war. Und bei einem anderen Spiel hat dann der FSV Zwickau ein Plakat hochgehalten mit der Aufschrift "Du denn Jena?", also um auf diesen Schreibfehler hinzuweisen. Das ist tatsächlich eine lustige Abwandlung davon.
Den lassen wir noch durchgehen.
Den kann man durchgehen lassen. Aber tatsächlich Antisemitismus im Fußball oder Antisemitismus im Sport ein immer wiederkehrendes Phänomen oder ein immer wiederkehrendes Problem. Bezüge zum Oktober letzten Jahres kann man, glaube ich, relativ einfach treffen. Trifft dann natürlich vor allem die jüdischen Sportvereine in Deutschland, also die Maccabi-Vereine vor allem, die dort im letzten Jahr vermehrt auch Anfeindungen ausgesetzt waren und es ja sogar so weit ging, dass die Maccabi-Vereine letztes Jahr kurz überlegt hatten, dass sie nicht mehr antreten werden zu spielen, weil eben die Befürchtungen von antisemitischen Ausschreitungen oder anti-israelischen Ausschreitungen oder Übergriffen gegen Maccabi-Spieler dann kommen werden. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der ja leider auch aktuell ist, der aber tatsächlich, und das muss man hier auch, glaube ich, an der Stelle nochmal betonen, gar nicht so sehr ein rein rechtsextremes Problem ist, sondern eben auch in Teilen der linken Szene, also das, worüber wir auch schon gesprochen haben, aber eben auch ein muslimisches Problem ist oder von Vereinen eben oder von, ich sag mal in Anführungsstrichen, von multikulturellen Vereinen ein Problem ist, wenn sie dann eben beispielsweise gegen Maccabi-Teams spielen. Und auch dazu gibt es, ja, oder gab es ja immer wieder Berichte, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die sich dann eben mal ausführlicher mit dem Thema Antisemitismus im Fußball auseinandergesetzt haben und dann eben auch auf Erfahrungen von Maccabi-Spielern zu sprechen gekommen sind.
Ja, ich finde, man kann da jetzt auch mal was ganz deutlich, ich versuche das jetzt kurz zusammenzufassen. Du hast ja den 7. Oktober angesprochen, das jetzt erstmal hinten dran gestellt, um auch zu zeigen, dass es eben auch nichts mit dem 7. Oktober zu tun haben muss oder mit dem, ich sag mal, was jetzt auch nach dem 7. Oktober passiert, wo die Emotionen hochkochen, wie wir ja gerade alle erleben. Es ist der 13. November 2022. TuS Maccabi Berlin, die Jugendmannschaft TuS Maccabi Berlin, die A-Jugend, spielt gegen den Verein Hertha 06 Charlottenburg. Zwei Berliner Vereine. Diese Spieler der Altersklasse sind ungefähr 17 bis 19 Jahre alt. Und dieser Verlauf dieses Spiels, das ist wirklich, das liest sich wirklich, das ist wirklich ein kleiner Horrorfilm, wie sich dieser Verlauf liest. Der Verein Maccabi ist von Anfang klar überlegen, führen zur Pause schon 4-0. Am Ende gewinnt Maccabi 7-4. Aber was dann passiert, ja, das hat der Schiedsrichter in meinem Spielbericht mal aufgeschrieben. Einer, der sich tatsächlich getraut hat, das auch anzusprechen, weil auch hier wir wieder das Problem haben, dass dort massiv mit Einschüchterung gearbeitet wird, auch für alle, die sich auch dagegen solche Tendenzen stellen. Also er schreibt, dass kurz nach dem Abpfiff fällt ihm ein Jugendlicher auf, der keine Sportbekleidung trägt. Er steht 3 Meter von ihm entfernt und ist sichtlich aufgebracht. Die Spieler des TuS Maccabi wollen ein Mannschaftsfoto machen vor einer israelischen Fahne. Der Jugendliche brüllt den Maccabi-Spielern entgegen: "Ich ficke euer Land und eure Fahne, ihr Hurensöhne, nehmt die Fahne weg oder ich verbrenne euch und eure dreckige Fahne, ihr Bastarde, so wie die Deutschen das mit euch gemacht haben." Aus der Aussage wird ja tatsächlich leider Gottes auch klar, dass er offensichtlich kein Bio-Deutscher ist. So steht es im Bericht des Schiedsrichters und auch, also schreibt der Schiedsrichter auch, dass er dann sofort lautstark dazwischen gehen. Er habe den Jugendlichen dann ermahnt und nach seinem Namen gefragt, schreibt der Schiedsrichter. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich auch um einen Fußballer der A-Jugend von Hertha 06 handelt, der aber nicht mitgespielt hat an dem Tag. Der Schiedsrichter zeigt ihm dann die rote Karte und dann der Spieler habe ihn daraufhin beleidigt und unter anderem zu ihm gesagt: "Du bist doch von den Juden gekauft." Kurz darauf ist es zum zweiten Vorfall gekommen, bei dem ein Spieler von Hertha 06, diesmal einer, der mitgespielt hatte, mehrfach den Hitlergruß zeigt, in Richtung der Spieler und Fans von Maccabi. Als er versucht, dem Spieler in die Kabine zu folgen, also der Schiedsrichter, um ihm ebenfalls die rote Karte zu zeigen, sei er zwischen einige aufgebrachte Zuschauer geraten. Die Geschichte wird immer besser, schreibt der Schiedsrichter. Dabei sei es zu einem dritten Vorfall gekommen. Eine Frau habe in Richtung der Maccabi-Spieler gerufen: "Verpisst euch doch einfach, ihr Drecksvolk. Immer gibt es Stress mit euch, immer provoziert ihr." Ja, es ist wirklich, 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 wirklich bemerkenswert. Krass, finde ich. Man kann das auch immer noch weiterführen, ne? Also du kannst auch nochmal sagen, bei RIAS, also die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, hat mal eine ganze Reihe von Vorfällen gegen eben diesen Verein TuS Maccabi dokumentiert, auch im Vorfeld. Und das liest sich ähnlich wie jetzt dieser ganze Spielbericht hier. Im August 2015 ist der Verein Meteor 06 aus dem Wedding bei Maccabi zu Gast. Nach einer strittigen Spielsituation rufen die Gastspieler Drecksjuden, Judenschweine, treten und schlagen um sich. Die Polizei muss kommen. Im Oktober 2015 steigt der Kapitän des ersten FC Neukölln, ein Maccabi-Spieler, auf dessen eigenen Platz nieder, bekommt die rote Karte, ruft seinen Mitspielern zu: Jungs, holt die Messer raus. Das Spiel wird abgebrochen, die Maccabi-Spieler verstecken sich in der Kabine. Ja, also man hat das Gefühl, es kommen einfach regelmäßig bei Spielen dieses Vereins zu antisemitischen Ausfällen, und zwar ganz eindeutig antisemitisch, weißt du? Also ich meine, es ist ja ganz eindeutig, wie hier mit antisemitischen Stereotypen, Klischees und antisemitischem Hass einfach gespielt wird. Und das ist ganz eindeutig. Und das ist natürlich, und das ist ja dann auch in der Aufarbeitung dieses Falls, sagen Verantwortliche des Vereins, ja, dieses Hertha 06 Charlottenburg, naja, aber die haben doch provoziert mit ihrer Israel-Fahne, ja. Also, und das funktioniert dann in Teilen, ja, auch in ihrer Erzählung, also jetzt nicht bei in dem Fall, diese beiden Spieler von Hertha 06, also zwei von denen, wurden 2 Jahre gesperrt wegen Diskriminierung, Beleidigung, Schiedsrichterbeleidigung und Bedrohung. Dieser Verein Hertha 06 hat eine Geldstrafe von 1.500 Euro erhalten und 3 Punkte abgezogen, ja. Aber, ja, dann hat sich auch noch der Vater, der einer dieser verurteilten Spieler, ja, Präsident des Vereins, türkischstämmig, es ist immer hart, sowas so zu sagen, aber ich finde, man muss in diesem Zusammenhang das schon auch mal sagen, um einfach auch zu sagen, worum es hier geht, hat dann in dem im Rahmen einer Reportage Sport Insight von der ARD, Judenhass auf deutschen Sportplätzen, der Untertitel, also hat dort quasi das verteidigt, was sein Sohn gemacht hat, und hat gesagt: Mein Sohn wird sein Leben lang die Juden hassen. Und ja, das sagt er in einer ARD-Dokumentation. Da gab es dann wieder Maßnahmen, Prozesse, und da wurde er tatsächlich dann auch zur Verantwortung gezogen, hat sich dann da auch wieder entschuldigt, aber tatsächlich wurde dann in dem Rahmen auch ihm nicht so richtig geglaubt, dass er diese Entschuldigung ernst meint. Also ja, man kann das eigentlich, keine Ahnung, wir könnten wahrscheinlich jetzt 3,5 Stunden solche Vorfälle aufzählen, aber ich finde die schon relativ bemerkenswert.
Ja, ich will auch da jetzt gar nicht so viele Vorfälle nochmal ergänzen, sondern tatsächlich so ein bisschen allgemeiner noch was dazu sagen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja in unserer letzten Folge über dieses 13-Punkte-Programm oder über die 13 Maßnahmen gesprochen haben, wo ja auch ein Aspekt war, eben im Bereich Sport. Und da würde ich gerne mal kurz drauf zu sprechen kommen. Und zwar ist es so, dass es jetzt, also wir sind jetzt ja wieder zurück im Bereich Amateurfußball. Wobei man ja sagen muss, Maccabi ja dieses Jahr im DFB-Pokal angetreten, aber wir sind trotzdem im Bereich des Amateurfußballs. Und da war es so, da ist es eben seit der Saison 2014 so, dass der DFB jährlich ein Lagebild des Amateurfußballs veröffentlicht. Und darin geht es eben auch um Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle in allen Spielklassen unterhalb der dritten Liga. Und demnach gab es in der Saison 2022-23 in 0,5% aller Spiele mit einem Bericht, also wo die Schiedsrichter einen Bericht geschrieben haben, 2679 Diskriminierungsvorfälle, die gemeldet worden sind. Klingt jetzt erstmal viel, ist aber wahrscheinlich relativ wenig, und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer auch deutlich höher, denn tatsächlich müssen ja erstmal auch die Schiedsrichter davon mitbekommen. Vieles passiert auch auf Anreisewegen und Abreisewegen und so weiter und so fort. Die Fälle, die du jetzt gerade geschildert hast, das sind ja schon die Extremfälle. Ganz oft ist es, wie gesagt, auch so, dass Sachverhalte nicht wahrgenommen oder auch ignoriert werden. Und was eben auch dazu kommt, dass vieles eben nicht gemeldet wird. Denn, Zitat aus einer Studie aus dem Jahr 2023, darüber hinaus werden gemeldete Vorfälle von den Sportgerichten nur selten unter dem einschlägigen Diskriminierungsparagrafen, sondern überwiegend unter den weniger strafbewehrten Tatbeständen des unsportlichen Verhaltens oder der Beleidigung subsumiert. Also auch das, was du ja gerade schon gesagt hast, spielt da so ein bisschen mit rein. Das heißt, auch da ist es so der Klassiker, den wir auch bei den normalen Gerichten haben. Diese Auseinandersetzung, war das jetzt ein rechtsextremer Angriff oder nicht, spielt auch hier mit rein. Also war es wirklich Diskriminierung oder macht man hier eine Beleidigung einfach zu einem unsportlichen Verhalten? Das ist so ein bisschen das, was hier reinspielt. Und dann, was nochmal hier tatsächlich spannend wird, ist, dass es auch noch Studien gab, die sich eben nochmal explizit mit diskriminierenden Vorfällen gegenüber den deutschen Maccabi-Vereinen gab. Und die sind wohl in wellenförmiger Häufigkeit und Intensität zu beobachten. Dazu gab es auch eine Studie aus dem Jahr 2021, oder in dem Maccabi Mitglieder von Maccabi-Vereinen, und da muss man ja auch nochmal sagen, nicht jedes Mitglied von Maccabi-Vereinen ist Jude, es gibt auch nicht jüdische Mitglieder in den Maccabi-Vereinen, und die wurden eben zu ihren Antisemitismus-Erfahrungen befragt. 309 Mitglieder haben teilgenommen, und von diesen 309 Teilnehmern gaben 39% an, schon mindestens einmal persönlich von einem antisemitischen Vorfall im Zusammenhang mit Maccabi betroffen gewesen zu sein. Dies betrifft sowohl die jüdischen als auch die nicht-jüdischen Mitglieder. Betrachtet man nur, und das ist jetzt spannend, die Mitglieder der Fußballabteilungen, erhöht sich der Anteil der Betroffenen auf 68%, während er unter den Mitgliedern aller anderen Abteilungen bei nur 16% liegt. Das zeigt, glaube ich, nochmal relativ deutlich, dass der Fußball hier tatsächlich ein größeres Problem ist, gerade im Bereich von Antisemitismus, dann im Amateurbereich. Und dann in der Studie geht es dann, oder wurde eben auch noch gefragt, fast alle Betroffenen sind verbal beleidigt worden, jedoch gibt auch gut ein Drittel, 34% an, körperlich angegriffen worden zu sein. Ein deutliches höheres Ausmaß als in anderen Kontexten. Jedoch hat nur eine Minderheit, in Klammern 38% der Befragten, auf eine Meldung ihrer Vorfälle an eine Stelle des organisierten Sports hingewirkt, was laut Müller mit einer gewissen Skepsis der Betroffenen hinsichtlich der Gegenmaßnahmen von Verbänden zusammenhängen könnte. Ja, um das vielleicht auch noch zu sagen, das ist jetzt hier auch eine Stellungnahme an den Sportausschuss des Bundestages. Da geht es jetzt tatsächlich um das Thema Antisemitismus im Sport, und das war jetzt Stellungnahme von Jan Haut, Professor Dr. Jan Haut, Professor für Sportökonomie und Sportsoziologie an der Universität des Saarlandes. Also daraus habe ich das jetzt zitiert. Der hat so ein bisschen zusammengefasst, was es eben hier gab, und der hat sich eben auch diese unterschiedlichen Studien angeschaut.
Ja, also ich glaube, wir sehen natürlich einfach ganz eindeutig, und das, da ist der Fußball hier einfach ein super, super gutes Beispiel, um das mal zu vergegenwärtigen, was wir ja auch jetzt so krass erleben nach dem 7. Oktober, dass natürlich Antisemitismus ein, wir reden hier mal dasselbe, es tut mir leid, und ich habe auch immer Angst, dass die Zuhörer das schon mit den Augen rollen, aber es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem, es ist aber auch ein Problem von migrantischen Gesellschaften, vor allem in Großstädten, es ist ein Problem von Linken, was man ja, da könntest du, das hast du ja alles schon erzählt, auch die ganze St. Pauli-Debatte erzählen, wo ja auch darüber diskutiert wurde, was ja auch so ein bisschen die Spaltung der Linken zeigt, exemplarisch. Aber der Fußball ist ja dann ja auch, wie man immer so eigentlich ja so ein Plattitüde, aber ist ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Aber der Fußball ist nun mal ein Ort, wo solche Dinge, die in den Leuten drin sind, dann oft ausgelebt wird. In Stadien fühlt man sich oft sicher, im Stadion fühlt man sich oft anonym, und auf dem Platz kochen Emotionen halt auch wegen des Sportes hoch, und dann kommt halt das raus, was in den Leuten drinsteckt, und das ist in dem Fall einfach ein handfester Antisemitismus. Was ich dabei aber auch nochmal betonen will, was sich zeigt, es ist halt auch ein handfester sekundärer Antisemitismus, der ja mittlerweile, wir ja jetzt eine ganz, ganz große anti-israelische Lobby haben, die versucht, eigentlich das ganze Konzept des sekundären Antisemitismus abzuschaffen, weil sie sagen, den gäbe es ja nicht, das sei ja immer nur, und auch von Linken, das sei ja immer nur die quasi so, damit würde man ja immer nur jegliches Handeln Israels verteidigen wollen, und jede Israel-Kritik sei nicht antisemitisch. Im Gegenteil, sie sagen, Leute, die auf sekundären Antisemitismus hinweisen, die wären ja die eigentlichen Antisemiten, weil die würden ja alle Juden mit Israel gleichsetzen. Nein, das ist ein Missverständnis, Leute. Wir sagen ja nur, dass Israel als Projektionsfläche genutzt wird für den Antisemitismus und eben die Leute ihren Hass auf Juden damit rechtfertigen, dass es Israel gibt. Und das wird mit diesem Beispiel klar, das wird vor allem bei diesem Tuss-Maccabi-Beispiel aus Berlin klar, weil man sagt, ja, die provozieren ja nur, aber am Ende sagen die trotzdem, die Drecksjuden und euer Scheißvolk. Und da möchte ich hier jetzt nochmal ein anderes Beispiel, 2014, wir reden jetzt dann nämlich nicht über nach dem 7. Oktober der Eskalation im Nahen Osten, weil wir können ja mal, 2014, da gab es nämlich auch eine Eskalation im Nahen Osten, und da möchte ich mal was zeigen, was nämlich dem sehr ähnlich ist, was wir gerade gehört haben. Und zwar gab es dann im Juli 2014 ein Spiel von Maccabi Netanya, also ein israelischer Verein diesmal, also nicht kein deutscher Maccabi-Verein, sondern ein israelischer. Maccabi Netanya hat ein Freundschaftsspiel gegen ein Nachwuchsteam von Dortmund gemacht, und unter den 300 Zuschauern war ein Dutzend Neonazis aus dem Umfeld der Partei Die Rechte, wie Dortmunder Lokalmedien übereinstimmend berichteten. Die Neonazis zeigten zwei Palästinenserflaggen und eine schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Kaiserreichs. Ihre Parolen: nie wieder Israel und Juden raus aus Palästina. Tage später trafen Hannover 96 und Lazio Rom in einem Testspiel aufeinander. 30 Anhänger des rechten Fan-Freundeskreises Legion Germania, also von Lazio, skandierten eine Bombe auf Israel. Also hier sehen wir doch ganz eindeutig, wie der sekundäre Antisemitismus funktioniert, der hier, und dann haben wir jetzt hier doch mal für all diese Leute, die immer zweifeln, so nein, 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 Israel-Kritik, hier haben wir es ja. Hier sind einfach handfeste Neonazis, die genau, eigentlich fast haargenau das Gleiche sagen, wie die Antisemiten, die hier in Berlin den TUS-Maccabi-Verein angegriffen haben, die aber keine Neonazis sind. Ja, Sven, du verstehst hoffentlich, worauf ich hinaus will.
Definitiv. Und das ist ja so dieses klassische Phänomen, was ja auch nichts Neues ist. Auch das ist ja so ein bisschen der Aspekt. Oder was heißt der Aspekt? Das ist ja so ein bisschen dieses Zwiespältige auch in der rechten Szene, dass man auch da ja Auseinandersetzungen hat. Nehmen wir jetzt beispielsweise die AfD, die sich dann ja auch immer positiv zu Israel geäußert hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber eben gerade auch lange Zeit in diesen autonomen Nationalistenstrukturen, Organisationen oder Gruppierungen, die sich eben immer schon sehr stark die sich immer auf die Seite der Palästinenser gestellt haben und das auch schon seit Jahrzehnten, also Jahrzehnten ist vielleicht übertrieben, aber schon relativ lange, dass sich eben eigentlich immer auf die Seite der Palästinenser gestellt wird. Zum einen, weil sie eben ja auch in dieser Kategorie denken, die kämpfen eben gegen die Juden, die kämpfen gegen damals, als das noch groß war, hieß es ja immer das Zionist Occupied Government, war ja so ein beliebter Begriff in der rechten Szene, also das ZOC, das man dann auch immer genutzt hat, um eben zu zeigen, okay, wir stehen an der Seite der Palästinenser, weil die ja eben auch für die Befreiung ihres eigenen Landes kämpfen und das ja auch immer so ein bisschen der Duktus war, den
Blut und Boden.
Diese ganzen Aspekte, die fallen da logischerweise immer mit rein und das ist so ein bisschen natürlich auch der Aspekt, der da auch heute mit reinspielt und der dann eben immer wieder so verwundert, dass man da eben eigentlich so eine Querfront hat mit Linken, die eben auch sich pro-Palästinensers äußern. Und da kann ich vielleicht doch nochmal kurz zurückkommen. Du hast das ja schon angesprochen und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über die Auseinandersetzung bei St. Pauli. Und gerade jetzt beim letzten Spieltag gab es nochmal so ein Beispiel. Da war es tatsächlich so, dass, also nochmal vielleicht St. Pauli beziehungsweise die Ultras von St. Pauli haben ja eine Fanfreundschaft mit Hapoel Tel Aviv und ein Mitglied von Hapoel, also von den Ultras von Hapoel, war im Zuge des Übergriffs auch entführt worden. Der ist dann wieder freigekommen und der war jetzt, ich meine, es war beim letzten Heimspiel, war der dann eben auch in Hamburg und war dann eben auch beim St. Pauli-Spiel zu Gast und der Verein hat es dann tatsächlich mal geschafft, das auch anzusprechen und hat ihn willkommen geheißen und hat dann auch relativ offensichtlich, erst war ich so ein bisschen unsicher, weil sie erst von Terror gesprochen haben und nicht von der Hamas, dann haben sie es aber doch noch angesprochen, haben ihn dann halt begrüßt und im Nachgang gab es dann eben auch wieder Kritik, dass der ja selbst schuld sei, dass der entführt worden sei und so weiter und so fort. Also diese ganzen Aspekte, die dann auch wieder eher aus linken Strukturen kamen und das ist so ein bisschen das, was da immer wieder mit reinfällt. Also man hat da, wenn man so will, um das vielleicht auch an der Stelle dann abzuschließen, so eine Querfront, die sich gerne mal aufmacht, die sich dann eben auch im Fußball gerne mal wieder zeigt. Das verbindende Element ist dann doch ganz oft der Antisemitismus unter dem Deckmantel der sogenannten Israel-Kritik.
Ja, und ich gucke auf die Zeit, Sven. Ich persönlich hätte jetzt nur abschließend zu sagen, dass heute am Sonntag, den 17. März, den wir gerade aufnehmen, der KSC in der zweiten Bundesliga, hast du schon gehört, Sven, der KSC, der hat, also weil es passt ja so gut zu unserem Thema heute, einfach mal 7:0 gegen Magdeburg gewonnen heute. Und die Hertha, die hat heute 5:2 gegen Schalke gewonnen. Also für mich ein sehr guter Fußballtag. Und jetzt darfst du auch kurz.
Ja, für mich war er gestern auch sehr gut, gegen Nürnberg gewonnen. Heute nicht ganz so gut, weil der Vorstadtverein, also der große Rivale, leider auch gewonnen hat gegen Wiesbaden.
Ich weiß gar nicht, wie du zu Bayern stehst, aber vielleicht freust du dich darüber, dass Leverkusen soeben auch gewonnen hat.
Ja, tatsächlich ist mir das ein bisschen egal. Also jetzt schweifen wir komplett vom Thema, aber wir haben gestern darüber diskutiert, ob wir es eigentlich geil finden, wenn St. Pauli in die erste Bundesliga aufsteigt. Tatsächlich sind wir eigentlich gar nicht mehr so dafür, weil die Vereine, die aktuell in der ersten Bundesliga spielen, gar nicht so spannend sind, um dann doch mal auswärts zu fahren. Aber das ist, wie gesagt,
zweite Bundesliga ist viel geiler diese Saison.
Ja, und viel, es wird viel geiler. Wenn man das betrachtet, wer jetzt potenziell absteigt und aufsteigt, dann könnte das zumindest vom Spaßfaktor her nächstes Jahr noch eine ganze Nummer größer werden, auch was eben so dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, Traditionsvereine angeht. In Anführungsstrichen deshalb, weil wir da natürlich auch immer Vereine haben, wo auch ein gewisses Problemklientel mit drin ist. Aktuell sieht es so aus, als ob Dresden von der dritten in die zweite Liga aufsteigt. Dresden ja auch immer mal wieder bekannt für problematische Situationen. Anderes Beispiel Hansa Rostock, auch das ist ja ein Aspekt, auf den wir schon, ich glaube, sind wir schon mal drauf eingegangen, Hansa Rostock gerade gegen St. Pauli ja gerne mit diesem Lichtenhagen-Banner, mit dem Sonnenblumenhaus, was ja auch immer so ein bisschen dann, in dem Fall ist es natürlich eine reine Provokation, um eben zu provozieren, aber natürlich gibt das auch immer so ein bisschen den Duktus aus, okay, Rostock als dann doch eher rechter Verein, auch vor dem Hintergrund, dass die Subtras, also die Ultras, ja gerne so tun, als seien sie unpolitisch. Und diese unpolitische Debatte ist jetzt etwas, was wir überhaupt nicht angesprochen haben. Aber das ist natürlich dann auch wiederum ein Problem, was sich so ein bisschen im Fußball ergibt, gerade bei Ultragruppierungen, die so tun, als seien sie unpolitisch. Auf der anderen Seite, und das muss man zum Beispiel den Bayern-Ultras ja zugute halten, die eben doch ziemlich politisch sind und eben auch auf einer guten Ebene Arbeit machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann, das kann man im deutschen Fußball auch zugute halten, dass eben, was ich am Anfang ja auch schon mal sagte, viele der deutschen Ultrabewegung eher links sind. Und jetzt bleiben wir nochmal beim Fußball. Letzte Woche, vorletzte Woche war ja Lazio Rom in München zu Gast. Lazio Rom ist ja, wenn man so will, vielleicht der bekannteste oder offensichtlich rechtsextrem auftretende Verein, auch mit Spielern, jetzt fällt mir der Name, ich glaube, Di Canio hieß er, der dann auch gerne mal mit dem Faschistengruß durchs Stadion gelaufen ist, also Lazio Rom oder allgemein die italienischen Ultragruppierungen ja eher bekannt für ihren Rechtsextremismus, auch in Spanien die Ultragruppierung eher bekannt für ihren Rechtsextremismus. Und da ist Deutschland tatsächlich schon eher eine Ausnahme, dass eben doch der Großteil der Ultragruppierung tendenziell eher links ist und wenn er nicht links ist, dann zumindest tendenziell eher antirassistisch. Wobei auch da kann man sagen, Aachen ist nicht das einzige Beispiel. Auch in Eintracht Braunschweig gab es, oder auch bei Eintracht Braunschweig gab es ähnliche Vorfälle, fast parallel zu den Geschehnissen in Aachen, wo eben auch die Ultras Braunschweig sich mit den rechten Gruppierungen angelegt haben. Und auch da war es so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass sich die Ultras Braunschweig zurückgezogen haben und dann andere Sportarten supportet haben und nicht mehr beim Fußball aktiv waren. Das sind also so Beispiele. Es gibt sie immer wieder und nicht nur im Osten, auch im Westen. Auch im Westen, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, zum Beispiel ja die Hooligan-Gruppierung Borussenfront, die es lange Zeit oder immer noch bei Borussia Dortmund gibt und so weiter und so fort. Also es gibt auch heute noch relativ viele problematische Fälle, nicht nur im deutschen Fußball, auch im ausländischen Fußball. Du hattest ja Polen angesprochen. Anderes Beispiel sind zum Beispiel auch, das war mir gar nicht so bewusst, vielleicht das dann zum Abschluss tatsächlich. Auch das ist jetzt, glaube ich, schon 10, 11 Jahre her. Da hatte St. Pauli, beziehungsweise hatten vor allem auch die Skinheads von St. Pauli eine gute Beziehung zu Bohemians Prag. Also Prag hat ja relativ viele Fußballvereine. Und Bohemians Prag waren damals der Fußballverein, der eben eher so ein bisschen die linkere Szene angesprochen hatte. Und wir waren irgendwann mal zu einem Konzert da und da gab es dann schon Auseinandersetzungen in der Kurve, im Stadion, wo es eben darum geht, wer hat sozusagen die Vorherrschaft in der Kurve, die Linken oder die Rechten. Damals, als wir da waren, war es tatsächlich so, dass die Rechten noch aus dem Stadion geprügelt worden sind, was damals eben noch der Stand war. Kurz danach ist es aber wohl gekippt und dann sind tatsächlich die Linken aus dem Stadion geprügelt worden und mittlerweile ist, wenn ich das richtig im Kopf habe und richtig verstanden habe, soweit eben der linke Anteil von Bohemians-Fans quasi nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir haben sowas immer und wir haben immer Vereine, die eher links oder eher rechts sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja so ein Hintergedanke, den man da immer im Kopf behalten kann. Man muss da tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen. Und du hast es ja auch gesagt, und auch das ist wieder dieses Phrasengedresche, Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und da haben wir natürlich auch immer wieder dann rechtsextreme Vorfälle. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen einige Vereine damit um, wie zum Beispiel Alemannia Aachen, wenn sie tatsächlich in die dritte Liga aufsteigen und so weiter und so fort.
Ja, Sven, bevor du jetzt noch all dein geballtes Fußball-Fan-Wissen ausbreitest, weil ich gesagt habe, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen und du versuchst hier noch alles schnell unterzubringen, sage ich auch noch eine Sache, weil ich hier gerade mich ein bisschen gefreut habe, dass Leverkusen gewonnen hat. Und da geht es natürlich um den Meisterkampf, weil Leverkusen ja vorne liegt und Bayern ja jetzt, glaube ich, 10 Punkte Abstand hat. Und ich mich darüber freue, möchte ich aber auch nochmal anmerken, dass ich leider Gottes meinen komischen, antrainierten Bayern-Hass nicht rausbekomme, aber der auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen irrational und dumm ist. Und natürlich die Schickeria in Bayern eine sehr, sehr, sehr stabile Ultragruppe ist, vor allem ja auch, was Antisemitismus angeht. Und ich finde sowieso, dass nach dem 7. Oktober vor allem Fußballfans stabil waren, also Fußballfans mit der korrekten politischen Meinung natürlich sehr stabil waren, was Solidarität mit Israel und mit den Geiseln angegangen hat, was man dort fast präsenter gesehen hat als in der linken Szene.
Ja, Ausnahme Ultras von St. Pauli, die haben sich, wie gesagt, dazu gefühlt gar nicht geäußert. Viele andere Bundesligisten, also zum Beispiel auch bei Werder Bremen, Keiler Rahr, gute Ultragruppierung, die damals, vielleicht auch wirklich zum Abschluss dann, die Fußballfans gegen Antisemitismus mal ins Leben gerufen haben, sehr stabile Strukturen, die haben sich alle relativ klar dazu geäußert, Ultra St. Pauli leider nicht.
Ja, das, wie gesagt, ich meine ja auch nicht, es gibt ja natürlich ganz, ganz viele beschissene Ultra und Gruppen auch Rechte, aber im Vergleich zur linken Szene, also zur linksradikalen Szene auch so, haben sich ja dann eher so die radikaleren Fußballfans, die eine okaye politische Meinung haben, auch sehr deutlich geäußert, so in dem Fall. Und ich fand auch mehr, als es in der linken Szene eigentlich der Fall war. Deswegen Props an diese Ultra-Gruppen und folgt uns bei Instagram und abonniert uns und so weiter. Wir müssen jetzt ein Ende finden, Sven. Auf Wiedersehen. Ciao.
Daumen hoch. Aktiviert die Glocke. Dies, das. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.